Zuerst mal ein Dankeschön an euch alle, dass ihr einen euch fremden Menschen hier zur Predigt eingeladen habt. Herzlichen Dank für euer Vertrauen. Zum Zweiten, diese Predigt stehe ich nicht drüber. Die ist genauso für mich. Und zum Dritten, es liegen nachher Predigtmanuskripte aus. Wer Interesse hat, kann sich bedienen. Wer eine Bibel hat, schlage sie bitte auf Johannes 5, Vers 1 bis 16. Ich lese aus der Luther 1912. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen, in welchem lagern viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, die warteten, wenn sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel des Herrn fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Welcher nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch, der selbst 38 Jahre lang krank gelegen. Da Jesus ihn sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse. Und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und alsbald war der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an demselben Tages der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Es ist heute Sabbat, es ziemt dir nicht, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm dein Bett und gehe hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und gehe hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war gewichen, da so viel Volks an dem Ort war. Danach fand ihm Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe zu, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte es den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesum und suchten ihn zu töten, dass er solches getan hatte am Sabbat. Wer am Teich Bethesda gestrandet war, der hatte menschlich gesehen verloren. Der war ärztlich aufgegeben und er konnte nur noch darauf warten, dass sich ab und zu das Wasser bewegte und dass er dann die Chance bekam, als Erster dort hineinzukommen. Unter diesen Kranken waren die Blinden und Lahmen besonders benachteiligt. Die Blinden sahen nicht, wenn sich das Wasser bewegte. Die Lahmen, die sahen es zwar, aber sie konnten nicht rechtzeitig reagieren. Schlimmer als die Blinden und als die Lahmen waren nur noch die Aussätzigen. Sie wurden für gemeinschaftsunfähig erklärt und sie durften gar nicht erst nach Jerusalem hinein. Aber innerhalb der Leute, die in Jerusalem waren, waren diese Leute ganz unten, die hier im Teich Bethesda gestrandet waren. Und wenn einer 38 Jahre lang dort lag, er hatte weder Hoffnung auf Besserung seiner körperlichen Gesundheit noch die Hoffnung, von Gott irgendetwas Gutes erwarten zu können. Warum denn? Er hat doch erlebt, wie viele, viele andere vor ihm gesund geworden sind. Er war ja lahm. Er hatte ja keine Chance. Und dann das religiöse Wertesystem zu dieser Zeit benachteiligte die Außenseiter doppelt. Wer krank war und wer krank blieb, der war damals geistlich und körperlich gesehen ein Mensch zweiter Klasse. Gesundheit und Wohlstand galten damals, wie oftmals heute, als Zeichen von Gottes Wohlwollen. War ja ein Stück weit auch im Gesetz abgesichert. Aber es wurde gerne der unerlaubte Umkehrschluss gezogen, wer krank war oder wer nicht genügend Geld hatte, das gründete sich auf einen Mangel im Leben Gottes desjenigen, der diese Mängel hatte. Und das ist nicht erlaubt. Ein unerlaubter Umkehrschluss ist zum Beispiel, alle Menschen, alle Chinesen sind Menschen, aber jetzt darf ich nicht den Umkehrschluss ziehen, alle Chinesen. Alle Menschen sind Chinesen. Nee, alle Chinesen sind Menschen, aber nicht alle Menschen sind Chinesen. So rum ist es richtig. Ich kann also nicht alles umkehren, was ich hier als These bringe. In dem Moment, wo Gott in seinem Wort sagt, dass Gesundheit und Wohlstand ein Zeichen seines Wohlwollens sein kann, darf ich nicht andersrum denken und sagen, okay, der ist krank, der hat kein Geld, dem geht's schlecht, der hat irgendwie was ausgefressen. Und genau diese gefühlte und erlebte Zweitklassigkeit, die übertrug dieser Kranke auf seine Wertvorstellungen Gott gegenüber. Schlimmer als sein Leiden war die Krankheit seiner Seele. Er traute Gott nichts mehr zu. Und auf einmal, in all diesen 38 Jahren, steht auf einmal jemand vor ihm und stellt ihn eine Frage. Willst du gesund werden? Die Frage stelle ich ein Stück weit an uns alle. Weil im Griechischen steht an der Stelle gesund, das Wort Hygies, das bedeutet Heil. Das bedeutet umfassende Gesundheit des Leibes und der Seele. Und wenn Jesus jemand gesund gemacht hat, hat er immer diese umfassende Heilung angestrebt. Wenn er also diesen Kranken anspricht, dann bietet er ihm eine umfassende Gesundheit an. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert der Kranke auf diese Situation? Wie reagiere ich auf ein mögliches Angebot, wenn Gott vor mir steht und sagt, willst du heil werden in deiner Seele? Der erste Punkt, was bekenne ich Jesus gegenüber? Der kranke Mensch redete Jesus mit Kyrios, Herr, an. Ein Kyrios ist ein Mensch, der Befehlsgewalt hat über denjenigen, der mit Kyrios anredet. Das bedeutet, dass dieser Mensch, der Kranke, Jesus, was seine Autorität anbelangt, dass er ihn richtig eingeschätzt hat. Hier ist jemand, der sagt nicht nur etwas, sondern der hat auch in den Augen des Kranken die Möglichkeit, das, was er sagt, umzusetzen. Er traute also Jesus zu, dass er etwas an seiner Situation ändern könnte. Deshalb redet er ihn mit Kyrios an. Aber er selber traute sich nichts mehr zu. Deshalb wollte er auch dem Fragesteller nicht zutrauen, dass er sein Leben ändern könnte. Seine Situation ja, sein Leben nein. Außerdem wusste er viel zu wenig um sich einen tragfähigen Glauben aneignen zu können. Ihr erinnert euch an die Emmaus-Jünger. Jesus begegnete ihnen, ihre Augen wurden gehalten. Jesus fragte, was ist los? Und sie sagten, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem passiert ist? Jesus fragt, was? Und dann sagten sie, da ist ein Mensch, da ist ein Prophet. Und wir hofften, dass derjenige der ist, der Israel erlesen wird. Und das ist zu wenig. Natürlich ist Jesus Prophet. Natürlich kann Jesus Machttaten tun. Und natürlich ist Jesus derjenige, der Israel erlösen wird. Das wissen wir. Aber es reicht nicht. Jesus ist derjenige, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und Jesus ist derjenige, der eine umfassende Erlösung für jeden einzelnen Menschen, der über diese Erde geht, geschaffen hat. Und er ist Herr aller Herr und König aller Könige. Und wenn ich so Jesus gegenübertreten kann, dann kann ich auch richtig bekennen. Wenn Jesus mich also fragt, dann reicht Kyrios nicht, sondern dann ist er mein Herr, mein Heiland, mein Erlöser und derjenige, der über jede Minute meines Lebens zu bestimmen hat. Und wenn ich das ihm gegenüber bekenne, gibt es keine hoffnungslose Situation. Der Kranke konnte Jesus nicht erkennen. Er hatte zwar noch Glauben, aber er hatte keine Hoffnung mehr. 38 lange Jahre Hoffnungslosigkeit. 38 lange Jahre erleben, wie einer nach dem anderen gesund wird. Und ihm reicht es nicht. Er hat keinen Menschen, der ihn in den Teich wirft. Wortwörtlich heißt es im Griechischen Ekballo. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich wirft. Nicht hineinführt, sondern wirft. Und wenn ich es versuche, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, dann reicht es nicht. Für mich ist die Situation hoffnungslos und deshalb ist für mich das Leben hoffnungslos. Man merkt an dieser Stelle, den einen Brückenbogen zu viel. Die Situation war schon schlimm genug, aber er hat es auf sein ganzes Leben übertragen. Die Hoffnungslosigkeit führte bei diesem Kranken zu einem erschütternden Bekenntnis. Ich habe keinen Menschen. Ja, und Gott habe ich sowieso nicht. Gott wird gar nicht erwähnt. Er hat das, was er sich erhofft hat, hat er von Menschen erhofft. Und diese Resignation, verbunden mit diesem Bekenntnis Jesus gegenüber, hat aus einem kranken Menschen einen Kranken gemacht. In dem Text steht hier an dieser Stelle, wo er bekennt seine Hoffnungslosigkeit, der Kranke. Vorher steht der kranke Mensch. Da war die Krankheit ein Bestandteil seines Lebens. Und wenn er jetzt bekennt, ich habe keine Menschen, ich habe keine Hoffnung, ich habe keinen Gott, ich habe nichts, dann war die Krankheit ein Bestandteil seines Wesens. Und deshalb wird er in der Schrift an dieser Stelle der Kranke genannt. Das ist übrigens die einzigste Stelle in diesem Text, wo der Kranke steht. Was ich bekenne, das bin ich. Die Krankheit war bei diesem Menschen ein untrennbarer Bestandteil seiner Persönlichkeit geworden. Wenn ich bekenne, die Sorge, die Not, das, was in meinem Leben ein Mangel zu sein scheint, und ich komme vor Gott und bekenne ihm, mehr oder weniger verschlüsselt, ich habe eigentlich keine Hoffnung. Ich habe dich zwar lieb, ich habe dich gern, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, Aber ich traue dir im Grunde genommen nicht zu, dass du diese meine Situation zum Besseren ändern kannst. Dann wird die Krankheit, die Sorge, dann wird sie zum Teil meiner Persönlichkeit. Jesus hat ein Anrecht auf mein Leben, auf mein Bekenntnis und auf die Gestaltung meines Lebens. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich aus dieser Lebensgestaltung Jesu mit mir heraustreten kann. Beide haben als Wurzel den Eigenwillen. Das eine ist eine falsche Passivität. Ich resigniere. Ich bemitleide mich selbst. Ich habe einen Lebensstil der Bedürftigkeit. Bedürftigkeit bedeutet, ich habe ein Loch in der Seele, das ich irgendwie nicht schaffe, Jesus im Glauben hinzulegen, sondern von dem ich meine, ich müsste es selber stopfen. Dann komme ich zum Beispiel an keiner Kühlschranktür vorbei oder ich tue andere Menschen missbrauchen, um das Loch in meiner Seele aufzufüllen. Es gibt auch eine falsche Aktivität, Selbstverwirklichung, Selbstvertrauen, Selbsthilfe. Ich erinnere an David und Nabal. David beschützte mit seinen ihm Untergebenen die Herde Nabals. Und irgendwann hatte das Heer Hunger und dann sind sie zu Nabal gegangen und haben gesagt, könntest du uns mal ein bisschen was zum Essen geben? Und der Nabal hat gesagt, ja, da gibt es viele Leute, die rumlaufen in Israel. Warum soll ich dir was geben? Und David hat gesagt, so, jetzt, alles was männlich ist, wird umgebracht. Kommt ihm die Abigail entgegen, entschuldigt sich für ihren Mann und bringt ihm was zu essen mit. Und der Nabal hat gesagt, gelobt sei der Herr, der mich davor bewahrt hat, Selbsthilfe zu tun, Eigenhand anzulegen. Und dass er dich geschickt hat, Abigail. Es gibt eine falsche Passivität, es gibt eine falsche Aktivität. Zu einer falschen Aktivität gehört zum Beispiel eine Art Glaubenstechnik, die kommt aus dem Amerikanischen, die heißt Name it and claim it, benenne es und nimm es in Besitz. Sie ist unlauter. Und zwar deshalb, ich mache Gott zum Erfüllungsgehilfen meines Glaubens. Ich degradiere ihn zum Erfüller meiner Wünsche. Mir ist nicht zuerst an einer persönlichen Gemeinschaft mit Gott gelegen, beziehungsweise an dem Wille, den er mit meinem Leben hat, sondern ich bin daran interessiert, dass das, was in meinen Augen ein Mangel ist, dass er ihn beseitigt. Das kann ich nicht machen. Gerhard Terstegen hat diese falsche Passivität und die falsche Aktivität auf den Punkt gebracht. Er hat darüber gesagt, es kommt mir alle Pein aus Stolz und Eigensinn, dass ich kein stilles Kind und Gott gelassen bin. Terstegen sagt, in dem Moment, wo ich nicht stille vor Gott sein kann, und gelassen ihm zuhören kann, was er hier und jetzt für mein Leben vorhat, was er mit mir, aus mir machen möchte. Wenn ich das nicht fertig bringe, falle ich immer in Pein, in Stolz, in Eigensinn. Dieser Vers ist aber nicht nur wichtig, wenn es um meine Aktivitäten geht, sondern er ist auch wichtig, wenn es um die Rolle des Heiligen Geistes in meinem Leben geht. In Johannes 16,14 heißt es, Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wenn ihr alles aus dieser Predigt vergesst, nehmt diesen Vers mit. Es ist meiner Ansicht nach der wichtigste Vers, wenn es über die Person und die Tätigkeit des Heiligen Geistes geht. Da heißt es, er wird mich verherrlichen, nicht wir. Wir als Persönlichkeit haben nichts in uns und an uns, was Gott verherrlichen könnte. Nur der Heilige Geist in Aktion durch uns, auf uns, in uns verherrlicht Jesus. In dem Moment, wo ich stille vor Gott sein kann und gelassen vor Gott sein kann, kann der Heilige Geist durch mir und in mir sein Werk tun. Und das verherrlicht Jesus. Wenn mich Jesus fragt, und ich kann weder mir selber noch Menschen vertrauen, dann komme ich glaubensmäßig in heikle Situationen. Wenn ich mir und den Menschen zu viel zutraue, dann erwarte ich zu wenig von Gott in meinem Glaubensleben. Ist ja klar. Ich bin's, ich kann's, oder ich kann zumindest ziemlich viel, oder ich bin ziemlich viel. Und das geht immer zu Lasten Gottes in meinem Leben, durch mein Leben. Wenn ich mir und den Menschen nichts mehr zutrauen kann, dann falle ich an der anderen Seite vom Pferd runter. Dann ist die Gefahr der Resignation und des Selbstmitleides sehr, sehr groß. Der Kranke bekannte, dass er keinerlei Vertrauen in Gott, seine eigene Möglichkeit und keine Hilfe von Menschen mehr erwartet. Schluss, aus, Ende. Ich existiere nur noch, aber ich habe nichts mehr. Der erste Punkt war, was bekenne ich Jesus gegenüber? Der zweite Punkt, wie reagiere ich auf das Wort Jesu? Jetzt wird es interessant. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Der Mann ist seit 38 Jahren nicht mehr aufgestanden. Muskulatur, Knochen, völlig verkümmert. Der wusste gar nicht mehr, was es heißt, zu stehen, geschweige denn zu gehen. Aber in dem Moment, wo er das gehört hat, steh auf, hatte er die Hoffnung, kein von Gott und der Welt mehr Vergessener zu sein. Also seine Hoffnung fasste wieder Wurzel. Und außerdem, er hat einen klaren Auftrag bekommen. Der Auftrag war zwar hirnrissig in sein, bis dort hinaus, wenn man die Sache mit menschlichen Maßstäben betrachtet. Aber Jesus weiß, was er tut. Und der klare Auftrag war da. Stehe auf. 38 Jahre nicht aufgestanden. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Er stand auf, er gehorchte. Und weil er gehorchte, konnte er aufstehen. Haben wir eigentlich etwas zu verlieren, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Wenn er uns zum Beispiel einen konkreten Dienst gibt oder ein Gebetsanliegen? Und wenn uns Gott einen Auftrag gibt, sind wir bereit, es preiszugeben? Unsere Gewohnheiten, unsere Bequemlichkeiten, vielleicht sogar ein bisschen von meinem Geld, vielleicht sogar ein bisschen von meiner Anerkennung? Oder sind wir seelisch auf unsere vermeintlichen Mängel so fixiert, dass wir gar nicht mehr aufstehen wollen? Der Gelähmte stand auf. Jetzt wird es spannend. Jesus sagt nimm dein Bett auf. Das war damals am Sabbat verboten. Und zwar ausdrücklich. Die Juden hatten das Gesetz Mose und eine ziemliche Anzahl eigener Gesetze, die sie dazugetan haben. Und die Hälfte aller dieser Gesetze ging über den Sabbat. Da war alles geregelt. Und das Betragen war am Sabbat war auch geregelt. Nämlich es war verboten. Es war nicht im ursprünglichen Gesetz Mose verboten, aber in diesen zusätzlichen Gesetzen war es verboten. Und Jesus sagt, du tust jetzt etwas, das befehle ich dir, was diesen religiösen und traditionellen Gesetzen widerspricht. Wer dies tat, wer sich bei einem Gesetzesverstoß erwischen ließ, der wurde aus der Synagogengemeinschaft herausgeworfen. Für einen Juden hieß es, er verlor ein Stück weit seine Identität. Also, er wusste wohl, er war Jude genug, wenn er das tat, was Jesus von ihm verlangte, dann kommt hier was auf mich zu, was mein Leben verändert. Noch spannender. Jesus sagt nicht nur, nimm dein Bett, sondern er sagte, nimm dein Bett und gehe hin. Also nicht Bett aufnehmen und irgendwo Heilungen wieder ablegen, sondern Matte zusammenrollen, über die Schulter oder über den Arm hingehen. Dass es alle sehen. Und man lest ja noch im Text, es haben Leute tatsächlich gesehen. Ja, das verlangt Jesus euch nämlich. Sind wir sicher? Sind wir sicher? Könnte Jesus von uns verlangen, dass wir nicht nur Traditionen zuwiderhandeln, sondern auch diesen Traditionsbruch öffentlich bezeugen? Tradition haben wir nicht. Gibt es bei uns nicht. Woran erkenne ich, dass ich religiös und traditionell handle? Da gibt es drei Antworten, die ganz sicher auf religiösen und traditionellen Hintergrund hinweisen. Die erste, das haben wir schon immer so gemacht. Das zweite, das haben wir noch nie so gemacht. Und das dritte, da könnte ja jeder kommen. Leute, in dem Moment, wo ihr euch diese Antworten einfalle, wenn es darum geht, irgendetwas für Jesu tun zu wollen oder lassen zu wollen, wo ich der Heilige Geist darauf hinweist, und mir fallen diese drei Dinge ein, dann überprüft euch. Dann ist sehr wahrscheinlich Religion oder Tradition mit im Spiel. Religion ist der Versuch des Menschen, Gott zu erreichen. Der ist schon immer zum Scheitern verurteilt und er wird auch immer zum Scheitern verurteilt sein. Christentum ist keine Religion. Christentum ist eine Offenbarung. Die Brücke zwischen Gott und Mensch wird immer von Gott geschlagen. Und sie muss von Gott geschlagen werden. Wenn wir Menschen Menschen sind und Gott ist Gott, dann glaubt doch nicht, dass es uns möglich wäre, von uns her eine Brücke zu Gott schlagen zu können. Denkt immer dran, Jesus musste Mensch werden. Er hat die Brücke gebaut. Bin ich bereit, mir von Jesus den Unterschied zwischen Religion und Tradition in seinem Wort aufzeigen zu lassen und die dementsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen? gehe ich um Jesu Wille hin? Auch wenn ich mir sicher sein kann oder sicher bin, dass das, was jetzt geäußert ist, das kann nicht vom Heiligen Geist sein. Das ist schon unmöglich. Das widerspricht allem, was ich bisher gemacht habe. Ich ermutige euch, hört gut hin. Der erste Punkt, was bekenne ich Jesus gegenüber? Der zweite Punkt, wie reagiere ich auf das Wort Jesu? Der dritte Punkt, was tue ich Jesu zuliebe? Stelle ich um Jesu willen Religion und Tradition bloß? Und ich sage euch gleich an dieser Stelle, hier bekommt ihr Ärger, wenn ihr das macht. Und zwar zuerst einmal mit Christen. Weil Religion und Tradition sind leider ziemlich allgemein gut unter Christen. Ich weiß es aus Erfahrung, dass Religion und Tradition viele Lehren und viele Verhaltensweisen, was Gottesdienst anbelangt und was der Umgang mit Gott und seinem Wort anbelangt, dass da unheimlich viel Religiöses und Traditionelles mitschwingt. Und Leute, mit Religion und Tradition lernt ihr Gott nicht aus erster Hand erkennen. Dann führt ihr ein Glaubensleben aus zweiter Hand, weil der Heilige Geist, der gibt sich nicht mit Religion und Tradition ab, sondern er verherrlicht Jesus. Der Geheilte bezeugte seinen Gehorsam Jesus gegenüber, obwohl er Jesus noch wenig kannte. Er kannte nicht mal seinen Namen. Er kannte ihn nur als den, der ihm gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett, gehe hin. Das hat er gemacht. Und auf einmal konnte er mit dem Bett umherlaufen, als sei es das Normalste von der Welt. Und die Leute gegenüber, die ihn sahen mit dem Bett, die sahen ihn nicht als Geheilten. Die waren religiös und traditionell so verblendet, dass sie nur die vermeintliche Gesetzesübertretung gesehen haben. In Gottes Augen war es ein Geheilter. In den Augen der Menschen war es ein Gesetzesübertreter. Das könnte der Preis sein, den wir zahlen müssen, wenn wir gegen Religion und Tradition Stellung beziehen. Und zwar aktiv. Liebe und vertraue ich Jesus und seinem Wort mehr als meinem Wissen über Gott, meinem vermeintlichen Wissen und meinen Erfahrungen. Also die Dinge, wo ich mich aus zweiter und dritter Hand angeeignet habe und wo nicht Gott unmittelbar zu mir selber gesprochen hat. Lebe ich Nachfolge Jesu, wie ich es für richtig halte oder wie er es durch den Heiligen Geist und in seinem Wort bezeugt? Ist mir die Verherrlichung Jesu, ist mir das tatsächlich ein Anliegen, dass es durch mein Leben geschieht, indem der Heilige Geist durch mich wirken kann? Durch die Gaben, die er mir gegeben hat, ein jeder von euch hat eine Gabe. 1. Petrus 4,10, ein jeglicher diene mit den Gaben, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mannigfaltigen Charismen Gottes. Also, ein jeder hat sie. Wir müssen sie nur entdecken wollen. Aber in dem Moment, wo ich weiß, dass ich welche habe, und in dem Moment, wo ich weiß, dass wenn ich mit diesen Gaben diene, dass ich dann im Zentrum des Willens Gottes bin, dann sollte es mir doch ein leichtes sein, das zu akzeptieren und mir auch Mühe zu geben, nach diesen Gaben zu forschen um mit ihnen dienen zu können. Denn wenn ich mit ihnen diene, dann dient der Heilige Geist durch mich. Und dann geht's ab, vorher nicht. Jetzt kommt der spannendste Punkt der ganzen Predigt überhaupt. Sündige ich Jesu zuliebe nicht mehr? Jesus hat gesagt, muss man es nochmal genau angucken. Danach fand ihn Jesus im Tempel, das war der Ort, wohin er gehörte, und sprach zu ihm, siehe zu, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Jesus bringt dieses Sündigen mit der Heilung im Zusammenhang, einem Ursächlichen. Da gab es also was, was diese Heilung vorher verhindert hat. Die Heilung seiner Seele. Und das Spannende an dieser Sache ist, Jesus beurteilt es als Sündige. Es ist also keine Nebensächlichkeit, wenn ich ein Glaubensleben lebe und bezeuge, das nicht dem entspricht, was in Gottes Wort steht, dass ich bin und dass ich zu bezeugen habe. Ich lese aus dem Römerbrief. Römer 10, 6 bis 11. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht also. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren? Das ist nichts anderes, den Christum herabholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren? Das ist nichts anderes, den Christum von den Toten holen. Aber was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Denn die Schrift spricht, wer in ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die wir als Jünger Jesu haben, die spricht nicht, was mache ich jetzt in meiner Situation? Jesus, komm runter, ich brauche dich. Ich komme hier nicht zurecht. Ich muss in den Himmel fahren und Jesus holen. Nein, spricht sie nicht. Oder Jesus, komm herauf, mir geht's im Moment so schlecht, ich komme nicht klar. Spricht sie auch nicht. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das bedeutet, die Verheißungen Gottes sind ein ständiger, untrennbarer Bestandteil unseres Lebens, egal ob wir es glauben oder nicht. Nur sie werden erst wirksam, wenn wir sie bekennen. Die Schrift sagt hier, denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Der biblische Glaube besteht aus zwei Bestandteilen. Die dürfen wir nicht trennen. Das erste ist Bekenntnis und das zweite ist der Wandel. Das Glauben in deinem Herzen, das darf ich jetzt nicht beschränken auf eine Überzeugung, die ich hier habe und die hier sicher ruht und die für alle Zeit mein Eigentum ist und die mich zu nichts verpflichtet. Nein. Sondern in dem Moment, wo ich glaube in meinem Herzen, geht die Schrift davon aus, dass ich das auch praktisch umsetze. Sonst ist es kein Glaube. Wir müssen lernen, mehr jüdisch zu denken. Ein Jude, wenn Gott ihn anspricht, wer bist du? Was soll ich tun? Ein Grieche, wenn Gott ihn anspricht, wer bist du? Wie willst du mich überzeugen, dass du der bist, der du sagst, dass du bist? Da sind wir dann im Gehirn, da passiert im Herzen gar nichts. Und wenn im Herzen was passiert, dann dauert es ewig, bis es in die Hände, in die Füße und in den Mund kommt. Und Leute, die Bibel denkt immer jüdisch und sie setzt voraus, dass wir jüdisch denken und handeln. Hier müssen wir vielleicht den einen oder anderen gedanklichen Bremsklotz lösen. Die Bibel fasst Bekenntnis und Wandel in Vers 11 zusammen. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier wird also zusammengefasst der Wandel, das, was ich in meinem Herz denke, umsetze und tue, und das Bekenntnis. Trennen wir das nicht. Ich kann mich nicht auf die Schrift berufen, wenn ich sage, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und ich reduziere den Glauben auf hier und vielleicht auf hier und lasse den Mund, meine Hände, meine Füße, meine Lebensgestaltung außen vor. Das geht nicht. Jesus erklärt hier klipp und klar, dass die Hoffnungslosigkeit des Vormalskranken ihn zum Sündigen verführt hat. Die Hoffnungslosigkeit war ein derartig untrennbarer Bestandteil seines Lebens geworden, dass er eine Gottesvorstellung hatte, die ihn von Gott getrennt hat. Es ist unsere ureigene Verantwortung, wie wir vermeintliche und tatsächliche Probleme in unserem Leben gewichtet. Natürlich haben wir sie. Wir müssen durch viel Leid in die Herrlichkeit eingehen. Das ist die Zusage für jeden Jünger Jesu, der es ernst meint. Aber dieses Leid dient dazu, uns zuzubereiten, nicht um uns zu ärgern. Und sie dient vor allen Dingen nicht dazu, uns hoffnungslos oder selbstverliebt oder was weiß ich zu machen. Der Herr wird für euch streiten. Ihr werdet stille sein. 2. Mose 14, 14. Nur so gehe ich von einem Sieg zum anderen. Ich muss gelernt haben, was habe ich im Gott? Wie stehe ich zu ihm? Und wie gehe ich hin um Jesu Wille, dass er derjenige ist, der verherrlicht wird und derjenige, der die entscheidenden Dinge tun kann. Wenn ich einen mangelhaften Wandel habe, dann ist auch mein Bekenntnis mangelhaft. In dem Moment, wo ein Loch in meiner Seele ist, das ich zugelassen habe, und das ich vielleicht falsch zu kompensieren versuche, oder wenn ich irgendwo in meinem geistlichen Leben sonstige schwerwiegende Fehler gemacht habe, der meinen Charakter und meine Gewohnheiten verändert hat, dann ist mein Bekenntnis mangelhaft. Dann reicht es nicht mehr. Dann kann ich zwar noch bekennen, Jesus ist da, Jesus ist allmächtig, Jesus Gott aller Güter ist unser guter Gott, aber durch mich kann er nichts machen oder zu wenig machen. Und das ist richtig. Wenn mein Wandel mangelhaft ist, ist mein Bekenntnis mangelhaft. Dann kann er nichts machen. Jesus sagt zu ihm, geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Und der Kranke, beziehungsweise jetzt Gesunde, der ehemalige Kranke, wusste genau, was zu tun war. Sofort ist er aus dem Tempel raus, ist zu den Leuten hin, die ihn gefragt haben, wer hat dich gesund gemacht, und hat bekannt, es ist Jesus, der mich gesund gemacht hat. Das war das Bestmöglichste, was er hat tun können. Da muss ich sagen, Hochachtung. Willst du gesund werden? Unsere Wahl, die wir treffen, entscheidet, ob wir heile Nachfolger und Jünger Jesu werden wollen und ob wir bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Zuerst kommt die Frage Jesu, ob wir geistlich und eventuell auch leiblich gesund werden wollen. Wenn wir diese Frage im Glaube bejaht, dann erzieht uns Gott, indem er uns Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herzen groß macht. Das will er und das bringt er auch fertig, wenn wir ihn tun lassen. Der Bericht über diesen ehemals Kranke, der zeigt uns vorbildhaft, wie Jesus dabei vorgeht. Amen. Ich bete noch.